lese aus Lukas 23, Abvers 1. Nun erhoben sich die Mitglieder des Hohen Rates und ließen Jesus zum römischen Statthalter Pilatus bringen. Dort beschuldigten sie ihn. Dieser Mensch hetzt unser Volk auf. Er redet den Leuten ein, dass sie dem Kaiser keine Steuern zahlen sollen. Und er behauptet von sich, er sei der Christus, ein König, den Gott geschickt hat. Stimmt das? Fragte Pilatus den Angeklagten. Bist du wirklich der König der Juden? Jesus antwortete, ja, du sagst es. Pilatus erklärte den hohen Priestern und der ganzen Volkmenge, dieser Mann ist doch kein Verbrecher. Aber sie widersprachen heftig. In ganz Judäa hetzt er die Menschen durch seine Lehre auf. Schon in Galiläa hat er damit angefangen. Und nun ist er bis hierher nach Jerusalem gekommen. Pilatus fragte, ja, ist der Mann denn aus Galiläa? Als sie es bestätigten, befahl er, Jesus zum König Herodes zu bringen, der die Provinz Galiläa regierte und sich während des Passafestes auch in Jerusalem aufhielt. Herodes freute sich, Jesus zu sehen, denn er wollte ihn schon lange kennenlernen. Er hatte viel von ihm gehört und hoffte, Jesus würde in ihm ein Wunder vorführen. Der König stellte Frage um Frage, aber Jesus gab ihm keine einzige Antwort. Umso mehr redeten die Hohenpriester und Schriftgelehrten, die mitgekommen waren, und immer heftiger beschuldigten sie ihn. Auch Herodes und seine Soldaten ließen Jesus ihre Verachtung spüren und verspotteten ihn. Sie hängten ihm einen Königsmantel um und schickten ihn wieder zu Pilatus zurück. Herodes und Pilatus waren vorher erbitterte Feinde gewesen, aber an diesem Tag wurden sie Freunde.
Jetzt haben sie ihn also soweit. Wir sind schon lange wollen haben. Nach einer langen Nacht voller Anklagen, voller Geschrei, steht Jesus vor dem Richter. Und die Anklagen sind so, wie sie immer sind. Es geht um Geld, es geht um Macht, es geht um Ansehen, um Einfluss. Aber eigentlich findet sie ja nichts. Nichts, was Jesus wirklich da hat. Und der Pilatus sagt, was, ein Galiläer? Ja, dann schicken wir ihn doch zum Herodes rüber. Und Herodes hat wahnsinns Freude in dieser Situation, weil er denkt, endlich, sehen wir ihn einmal. Das ist doch der Wanderprediger, der hat ein paar Zeichen und Wunder da. Und vielleicht kann er auch mir einmal ein Zauberkunststück zeigen. Aber Jesus bleibt still und ruhig. Und es verwirrt. Und wie soll man darauf reagieren, wenn jemand nichts sagt? Wie soll man darauf reagieren, wenn jemand nicht macht, was man will? So wie meistens, man reagiert mit Spott. Mit Spott kann man alles von sich fernhalten. Alles, was man nicht versteht, alles, was man nicht begreift, kann man ganz ringen, mal schnell verspotten. Und sie machen mit ihm einen Spass und sie verhöhnen ihn und sie schicken ihn zurück. Und der Pilatus und der Herodes werden Freunde an diesem Tag. Und ich habe mich gefragt, wer sind unsere Freunde? Und warum sind das unsere Freunde? Warum sind das die, wo wir mit ihnen verbunden sind?
Thank you.
vor den Hohepriestern, den führenden Männern des Volkes und der versammelten Menge verkündete Pilatus: Ich habe diesen Mann zu mir gebracht und ihn beschuldigt, dass er die Menschen aufhetzt. Ich habe ihn vor euch verhört und bin zum Urteil gekommen, dieser Mann ist unschuldig. Herodes ist derselben Meinung. Deswegen hat er ihn hierher zurückgeschickt. Der Angeklagte hatte nichts getan, was mit dem Tod bestraft werden müsste. Ich werde ihn auspeitschen lassen, dann soll er frei sein. Pilatus begnadigte ohnehin in jedem Jahr am Passafest einen Gefangenen. Da brachte ein Sturm der Entrüstung los. Wie aus einem Munde schrie das Volk: Weg mit diesem Jesus, lass Barnabas frei. Barnabas saß im Gefängnis, weil er sich an einem Aufstand in Jerusalem beteiligt hatte und wegen Mordes angeklagt war. Noch einmal versuchte Pilatus, die Menge zu überzeugen, denn er wollte Jesus gerne freilassen. Aber sie schrien nur noch lauter: Ans Kreuz mit ihm, ans Kreuz! Pilatus versuchte es zum dritten Mal. Was für ein Verbrecher hat er dann begangen? Ich finde nichts, worauf die Todesstrafe steht. Ich werde ihn also auspeitschen lassen, dann soll er frei sein. Aber die aufgehetzte Menge brüllte immer lauter: Kreuzige ihn, kreuzige ihn! Bis Pilatus ihrem Schreien nachgab und ihre Forderungen erfüllte. Barnabas ließ er frei, den Mann, der das Volk aufgehetzt hatte und wegen Mordes angeklagt war. Jesus aber verurteilte er zum Tode am Kreuz, wie es sie gefordert hatten.
Sind es jetzt dreimal gewesen oder viermal, wo der Pilatus schon gesagt hat, dass er eigentlich unschuldig ist? Irgendwie stimmt doch da etwas nicht. Ich finde nichts an dem Mann, der den Tod verdient, sagt er. Dann wäre es ja eigentlich ein Justizmord, was wir da jetzt miterleben. Dann wäre es ja eigentlich ein totales Unrecht, etwas total Danebeniges. Und dann passiert etwas ganz Verrücktes. Ich nenne das der verrückte Tausch. Und sie können wählen zwischen einem Mörder und einem Heiland der Welt und sie wählen den Mörder. Sie können wählen zwischen dem, der Leben gibt und dem, der Leben genommen hat und sie wählen den, der Leben genommen hat. Was für eine Wahl. Und ich frage mich in so einem Moment manchmal, was tauschen wir ein? Was tauschen wir ein, wenn es Herd auf Herd kommt? Was ist uns wirklich so wichtig, dass wir es um jeden Preis festhalten? Und sie rufen: Weg mit dem, kreuzigen ihn. Es ist so ein bisschen wie ein Mob oder wie ein populistisches Geschwätz in dem Moment. Alle rufen mit und alle sind dabei. So scheint es auf jeden Fall. Und ich frage mich, wo sind all die Geheilten? Wo sind all die Menschen, die von Jesus Christus Gutes empfangen haben, Gutes erlebt haben? Wo sind all die besonnenen Menschen, die manchmal einen Schritt zurück machen und alles aus der Ferne anschauen und darüber nachdenken, ist das wirklich richtig? Wo sind, und das ist vielleicht die wichtigste Frage, wo sind Jesu Leute in diesem Moment? Und wo wärst du?
Auf dem Weg zur Hinrichtungsstätte begegneten ihnen Simon, der gerade vom Feld kam. Er stammte aus Kyrene in Nordafrika. Ihn zwangen sie mitzugehen und für Jesus das Kreuz zu tragen. Unzählige Menschen folgten Jesus auf dem Weg zur Hinrichtung. In der Menge waren viele Frauen, die laut klagten und um Jesus weinten. Ihnen rief Jesus zu: Weint nicht über mich, ihr Frauen von Jerusalem, weint über euch und eure Kinder. Die Zeit wird kommen, in der man sagt, glücklich sind die Frauen, die keine Kinder bekommen können. Die Menschen werden sich danach sehnen, dass die Berge über ihnen zusammenstürzen und die Hügel über sie fallen, damit ihr Leid ein Ende hat. Wenn schon das grüne Holz Feuer fängt, wie schnell brennt denn das trockene Holz lichterloh?
Und vielleicht ist dir aufgefallen, dass der Lukas gar nicht alles erzählt. Kein Auspeitschen, keine Dornenkrone, keine Verhöhnung im Prätorium der Soldaten. Er ist gerade auf dem Weg Richtung Kreuz. Und auf dem Weg passiert etwas ganz Seltsames. Da kommt ein Mann vom Feld und er wird gezwungen, Jesus Kreuz nachzutragen. Er hat sich allweg gar nicht für das alles interessiert, weil er hat genug zu tun gehabt, gerade im Moment, mit den Sachen, die für ihn wichtig sind. Und plötzlich ist er im Zentrum des Geschehens. Und vielleicht haben seine Jünger in dem Moment etwas von dem verstanden, was Jesus viel, viel früher noch mal gesagt hat. Wer mir nachfolgen will, der soll sein Kreuz auf sich nehmen und mir folgen. Das Kreuz Jesus nachtragen, das Kreuz auf sich nehmen. In einer furchtbaren Art und Weise haben sie plötzlich begriffen und verstanden, dass es da um alles geht, nicht einfach nur ein bisschen dabei sein. Und vermutlich auch Johannes, der noch ein paar Tage vorher oder Wochen vorher gesagt hat, ja, wir können schon den Kelch trinken, den du trinkst, das ist für uns überhaupt kein Problem. Wenn wir die gleiche Macht haben, oder wenn wir das überkommen, was wir brauchen, wir sind für alles bereit. Und jetzt? Wo ist er jetzt, wo es wirklich darauf ankommt? Wer ist bereit, den Kelch zu trinken? Wer ist bereit, das Kreuz auf sich zu nehmen, wenn es etwas kostet? Und da sind am Strassenrand die vielen Schaulustigen. Ja, sie haben nicht einfach schnell den Fernseher einschalten und ein bisschen Leid und Elend von der Welt ins Wohnzimmer holen und dann wegzappen, wenn es nicht zu viel ist. Sondern sie müssen hinkommen. Sie haben es geschmeckt, sie haben es gespürt, sie haben es miterlebt. Da passiert etwas Krasses. Und doch will man es auch irgendwie sehen, das Krasse. Man will irgendwo dabei sein. Man will es irgendwie miterleben. Und da gibt es auch die traurig sind, die brüllen, die irgendwie von dem Leid mit reingenommen sind, betroffen sind. Und Jesus wendet sich ihnen zu und sagt, ihr müsst nicht über mich brüllen. Brüllt über euch selber und über das, was ihr erlebt oder was ihr erleben werdet. Wir stehen jetzt in einer Situation, wo wir auch nicht wissen, was alles an Leiden auf uns zukommt. Aber wir wissen, da ist ein Herr, der in unsere Not hineinsieht, der in unser Elend spürt, der weiss, was er Zukunft noch bringt, an Schwiegen und an anderen Tagen. Wir haben einen Heiland, der mit uns mitleiden kann. Thank you.
Mit Jesus wurden zwei Verbrecher vor die Stadt geführt. Zu der Stelle, die man Schädelstätte nannte. Dort wurde Jesus ans Kreuz genagelt und mit ihm die beiden Verbrecher, der eine rechts, der andere links von ihm. Jesus betete: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Unter dem Kreuz verlosten die Soldaten seine Kleider untereinander. Neugierige standen der Menge bei. Und die führenden Männer des Volkes verhöhnten Jesus. Anderen hat er geholfen. Wenn er wirklich Christus, der von Gott gesandte Befreier ist, dann soll er doch jetzt sich selbst helfen. Auch die Soldaten verspotteten ihn. Sie gaben ihm Essig zu trinken und riefen ihm zu: Wenn du der König der Juden bist, dann rette dich doch selbst. Oben am Kreuz brachten sie ein Schild an, damit jeder es lesen konnte. Stand dort auf Griechisch, Hebräisch und Lateinisch: Dies ist der König der Juden. Auch einer der Verbrecher, die mit ihm gekreuzigt wurden, lästerte: Bist du nun der Christus? Dann hilf dir selbst und uns. Aber der andere wies ihn zurecht: Fürchtest du Gott nicht einmal jetzt? Kurz vor dem Tod? Wir werden hier zu Recht bestraft. Wir haben den Tod verdient. Der hier aber ist unschuldig. Er hat nichts Böses getan. Zu Jesus sagte er: Denk an mich, wenn du in dein Königreich kommst. Da antwortete ihm Jesus: Ich versichere dir, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein.
Jetzt sind wir also beim Kreuz. Und vielleicht ist es gut, ein bisschen näher heranzukommen, ein bisschen näher zu kommen und einmal zu schauen, wer steht da eigentlich alles rundherum? Wer ist da beteiligt? Das sind da die Soldaten, die einfach ihre Pflicht machen. Vielleicht macht es ihnen Spass. Vielleicht ist es auch einfach ihr Job und sie machen dann wie immer. Klar ist, ihr Lohn ist das Kleid und sie würfeln drum. Und irgendeiner wird es dann auch überkommen. Und Jesus hängt am Kreuz, durchbohrt von Nägeln. Und in dieser Situation, da denkt er nicht an sich, an seine Schmerzen, an sein Leid, sondern er denkt an die, die ihm das angetan haben. Er denkt an die, die das verantworten müssen. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Es ist das Ähnliche, was Märtyrer über Jahrhunderte hinweg gesagt haben, angefangen vom Stephanus, wo später wird sagen: Rechne ihnen die Schuld nicht zu. Ja, auch jetzt steht Jesus voll und ganz unter der Herrschaft Gottes. Und es sind da die Spottenden. Die Spottenden, die, wenn man mal irgendwie ein Elend hat, etwas wehtut, ein Leid erlebt, immer auch da sind. Und noch ginget, wenn man am Boden liegt und lacht, wenn es einem nicht mehr zum Lachen ist. Auch sie dürfen, man lässt sie. Und da ist links und rechts von ihm ein Verbrecher gekreuzigt, und es wird sehr deutlich in dem Moment, was Jesus da am Kreuz passiert, ist nicht einzigartig, sondern viele Menschen sind gekreuzigt worden. Es ist eine furchtbare, eine schreckliche Art zum Sterben, und doch ist es die Art, wie Tausende von Menschen im Römischen Reich hingerichtet worden sind. Und einer von beiden lästert und sagt: Komm, mach doch etwas. Wenn du etwas kannst, hilf uns jetzt. Das erinnert mich so an das Taubenprinzip, das ich schon mal erwähnt habe, wo einfach, wenn man draufdruckt, rauskommt, was halt drinnen ist. Und der andere, Der andere kommt zu Jesus und sagt, gedenk meiner, wenn du in deinem Reich bist. Verstehst du, so einfach ist es, zu Jesus zu kommen. So einfach ist es, in die Nähe zu kommen. Selbst wenn man sich nicht mehr bewegen kann und selbst wenn man um das Leben ringt und am Tod nahe ist, selbst im letzten Atemzug, gedenk meiner Jesus. Und Jesus sagt dir, herrliche, die wunderbare Verheißung. Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das ist unsere Hoffnung.
Mittag wurde es plötzlich im ganzen Land dunkel. Diese Finsternis dauerte 3 Stunden. Dann zerriss im Tempel der Vorhang vor dem Allerheiligsten von oben bis unten. Jesus schrie noch einmal laut auf: Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Dann starb er. Der römische Hauptmann, der die Hinrichtung beaufsichtigt hatte, lobte Gott und sagte: Dieser Mann war wirklich unschuldig. Betroffen kehrten die Menschen in die Stadt zurück. Die Freunde Jesu und die Frauen, die mit ihm aus Galiläa gekommen waren, hatten aus einiger Entfernung alles mit angesehen.
Und dann wird es plötzlich dunkel. Stockfinster. Mitten am Tag. Und alle merken, da passiert etwas Schreckliches. Dunkelheit ist etwas, was uns Angst macht. Und es macht zack und der Tempel, der Vorhang im Tempel verreist. Und es ist ein neuer Weg da, ganz ein neuer Weg zu Gott. Aber das versteht noch niemand in dem Moment. Was man versteht, ist, dass Jesus stirbt. Und man redet über den Tod und denkt über den Tod noch in einer Zeit, wo der Tod wieder viel gegenwärtiger geworden ist, viel näher gekommen ist. Und bei Jesus kann man lernen, wie Sterben geht. Vater, in deine Hand befehle ich meinen Geist. Nicht einfach ins Nichts raus. Nicht einfach zack und ich weiß nicht, was nachher kommt. Mal schauen. Sondern in dem vollen Vertrauen, wo Jesus Christus auf dieser Welt gelebt hat. In dem vollen Vertrauen an den Gott, der sein Vater ist. In dem Vertrauen, da geht er auch von dieser Welt. Ein seliges Leben und ein seliges Sterben. Jahrzehnte später wird der Apostel Paulus sagen: Lebe ich, so lebe ich für meinen Herr. Stirb ich, so stirb ich für meinen Herr. Es ist die genau gleiche Haltung. Ja, es macht einen Unterschied, ob man von dieser Welt geht mit Hoffnung oder ob es einfach vorbei wird. Und was für ein starkes Zeugnis von Jesus Christus ganz am Schluss da am Kreuz. Offensichtlich haben die Umstehenden, zumindest der römische Hauptmann, gemerkt, da ist etwas ganz Besonderes von uns gegangen. Unser Zeugnis im Sterben hat eine unheimliche Kraft. Man sagt ja auch, auf dem Totenbett, da kannst du nicht mehr lügen. Er hat gesehen, da ist einer, der hat wirklich Gott dient. Und er hat das auch bezeugt. Und dann sind zum Schluss auch noch seine Jünger da. Seine Leute, die um ihn herum waren, die ganze Zeit. Und sie sind ein bisschen weiter weg. Sie getrauen sich nicht so ganz nah an. Sie weichen ein bisschen zurück. Und sie denken, und jetzt? Was wird aus uns? Unser ganzes Dasein und unser ganzes Leben haben wir auf den Jesus gesetzt. Und jetzt ist er weg. Unsere ganze Hoffnung, unsere ganze Zukunft zugespitzt. Und jetzt ist es zerbrochen. Wie soll das weitergehen? Was soll jetzt aus uns werden in dieser Situation? Wo sollen wir hin? Was sollen wir machen? Wir können die Geschichte noch nicht auflösen. Wir wissen, dass Ostern kommt. Aber wir sind auch in einer solchen Situation, wo wir uns fragen, wie geht es noch weiter? Was kommt als nächstes? Wird es wieder besser? Wird es noch mal schlimmer? Es ist gut, in so einer Situation in Gottes Hand zu sein. In Gottes Hand zu leben. Dann kann man auch in Gottes Hand von dieser Welt gehen. Amen.